So, guten Morgen, Armin, noch einmal herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist.
Guten Morgen.
Bevor wir gleich richtig loslegen mit unserem Interview, möchte ich ganz zu Beginn schon den Werbeblock für den Büchertisch loswerden, weil wir nachher noch einen anderen Werbeblock haben. Und ich möchte hinweisen auf drei Bücher. Eins, das hat Armin Ruser selbst geschrieben, das heißt Plan B. In jedem Plan A steckt auch ein Plan B. Höchste Zeit für Veränderung. Hört sich sehr spannend an, hat vielleicht auch so ein bisschen was mit dem Thema heute Morgen zu tun. Also ich lege es euch sehr ans Herz. Dann hat Armin selber zwei, drei Bücher empfohlen für heute, so die ihn begleitet haben und wo er denkt, das könnte auch hilfreich sein. Für uns das eine ist das Buch von Timothy Keller, Gott im Leid begegnen. Und dann hat er noch sehr stark empfohlen Bücher über und von Joni Erickson. Und die sind auch hinten am Büchertisch erhältlich. Schaut nachher einfach vorbei und nehmt was mit. So. Du sitzt im Rollstuhl. Das ist das Erste vielleicht, was einem so in den Blick fällt, wenn man dich sieht. Erlebst du das manchmal, dass Menschen dich darauf reduzieren? Ärgert dich das manchmal, dass das das Erste ist, was man von dir wahrnimmt?
Also es ist ja nur das Erste, was man wahrnimmt, wenn man mich nicht im Auto sieht zum Beispiel. Wenn ich auf der Überholspur vorbeifahre, dann sieht man was anderes. Genau, nee, tatsächlich ist es so, dass man in so eine Schublade gesteckt wird manchmal, und wenn das der Fall ist, dann gefällt mir das nicht so unbedingt und dann versuche ich da irgendwie was dagegen zu setzen. Also im Zweifelsfall habe ich dann auch noch Bremsen und kann das stoppen. Ganz kurze Anekdote dazu, ich war mal bei einem Konzert im Jazzhaus und dann war ich so einfach an der Theke, stand da, abgewartet, bis ich mein Trinken kriege, und dann kam jemand und hat mich einfach aufs Klo geschoben. Ich wollte da nicht hin und da hat irgendwann gebremst und bin wieder zurückgerollt. Genau, also auch das gibt's.
Also es gibt sehr hilfsbereite Menschen.
Unfassbar, ja, genau.
Die einen wohin schieben, wo man gar nicht will, und die die Oma über die Straße bringen, obwohl sie eigentlich gar nicht auf die andere Seite möchte. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, unsere Theologie verändert sich, wenn wir die Welt von unten sehen. Das heißt, wenn wir die Welt nicht aus dem Blickwinkel der Privilegierten, der Herrschenden, der Machthaber sehen, sondern wenn wir die Welt wahrnehmen aus dem Blick der Entrechteten, der Ausgegrenzten, der Ohnmächtigen, das verändert unsere Theologie. Hat es was mit deiner Theologie gemacht, dass du ab einem bestimmten Zeitpunkt in deinem Leben deine Welt aus einer völlig anderen Perspektive wahrgenommen hast und immer noch wahrnimmst?
Wow, das ist eine Riesenfrage.
Ja. Und wir haben nicht darüber gesprochen. Armin wollte sehr spontan sein und jetzt muss er halt auch mit Überraschungen klarkommen.
Das ist sehr gut. Es hat erstmal, ich glaube, bevor ich über meine Theologie, über mein Bild von Gott rede, hat es was mit meinem Lebenstempo gemacht. Das kann man sich vorstellen. Hier haben wir es gerade gesehen. Es hat jetzt ja super geklappt, hier mal kurz die Treppe hochzukommen. Als ich meinen Unfall hatte, das war im Mai 99, da hatte noch nicht jeder ein Handy oder ein Smartphone. Smartphone schon gar nicht, aber auch noch kein Handy. Und da war zum Beispiel so eine Treppe am Anfang für mich ein Riesenhindernis, bis dann ein Freund von mir gesagt hat, ich kaufe dir jetzt ein Handy, wenn du dir selber keins kaufst. Habe ich dann angenommen. Genau. Und aber tatsächlich, allein eine Treppe kann eine riesen Hürde sein, wenn man jemanden hat, der einem hilft, und wenn man nicht anrufen kann, holt mich mal irgendwie rein oder so. Achtet mal drauf, wenn ihr irgendwie unterwegs seid, die mit Kinderwagen oder so, die wissen das. Da ist es dann manchmal gar nicht so einfach, irgendwie überhaupt zur Türklingel zu kommen, um dann auch reinzukommen ins Haus zum Beispiel. Und diese Entschleunigung, die macht mit dem ganzen Leben was. Und im Endeffekt dann natürlich auch irgendwo mit dem Gottesbild oder mit der Art, wie man Menschen sieht und wie man Gott sieht. Und Jesus hat es ja direkt zusammengebracht, indem er gesagt hat, du sollst den Nächsten, Gott und den Nächsten lieben, sozusagen. Also, und das ist, Ja, von daher macht es auf jeden Fall was. Ich war jemand und bin vielleicht immer noch oder wieder jemand, der grundsätzlich sehr schnell unterwegs ist. Und da ist eine Gefahr, dass man Menschen übersieht. Und da wurde mir so ein bisschen was dagegen gesetzt. Und ich glaube, das gefällt Gott gar nicht so schlecht. Von daher habe ich einen gewissen Vorteil sogar, heute hier zu sein.
Genau. Ja, der Punkt, den Bonhoeffer dann da noch dran setzt, ist, Gott selber hat sich entschieden, die Welt aus der Perspektive von unten zu betrachten. Gott selber hat sich entschieden, die Welt aus der Perspektive der Ausgegrenzten, der Entrechteten und der Ohnmächtigen zu erleben. Und hast du Gott irgendwie auch ein Stück weit auch nochmal auf eine andere Art als nah empfunden in der Situation, in der du dich befindest?
Ja, das war sogar ziemlich crazy. Also ich hatte einen Motorradunfall, vielleicht erzähle ich es ganz kurz,
Da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf, genau.
Genau, also für mich war einfach das Krasse, dass Gott mir so nah begegnet ist, dass er sogar so direkt zu mir gesprochen hat, dass es mir eine Hoffnung gegeben hat, die mich eigentlich durch alles durchgetragen hat.
Okay. Wie darf man dich nennen, wie soll man dich nennen, wie wichtig ist dir politisch korrekte Sprache? Behinderter, Mensch mit Behinderung, Rollstuhlfahrer, Mensch mit Handicap, das ist ja heute gar nicht so einfach.
Wie wär's mit Armin?
Wie wär's mit Armin? Wie wichtig ist dir politisch korrekte Sprache?
Gar nicht.
Gar nicht?
Nee.
Ist das manchmal so ein bisschen ein Hype, den du nicht ganz einordnen kannst?
Ja, also wir haben es ja grundsätzlich sehr mit dem politisch Korrekten. So in unserem Land, das gilt ja nicht nur für Rollstuhlfahrer oder Behinderte, das gilt ja eigentlich überall. Man muss ja auch irgendwie auch immer noch irgendwie eine Endung dranhängen, die man nie merken kann, wenn man von Männern und Frauen spricht. Und mir ist Ehrlichkeit ehrlich gesagt wichtiger, als dass mich jemand jetzt so bezeichnet, wie es irgendwie ins Bild passt. Auch dazu vielleicht eine kurze Anekdote. Darf ich? Ich war mal bei einer Konferenz mit Leuten aus unserer Kirche. Ich bin da bei Lörrach in der Gemeinde FEG Rebland. Und wir waren da an einer Konferenz und abends hatte ich irgendwie das Bedürfnis, mal ein bisschen alleine loszuziehen. Und das ist so, wenn die Gehwege, die sind ja meistens so ein bisschen abschüssig. Das merkt man normal, wenn man geht, gar nicht so. Aber wenn ich mit dem Rollstuhl fahre, dann ist es so, dann muss ich eigentlich immer auf der einen Seite bremsen und auf der anderen Seite schieben, weil sonst zieht es mich rüber. Und das habe ich halt gemacht und mir wurde das ein bisschen zu blöd, weil ich immer am Bremsen war und am Schieben. Dann habe ich immer so ein bisschen Schwung geholt, habe einfach so schnell ich konnte mit der einen Hand angeschoben und dann wieder mal so ruckartig gebremst und dann sah das halt so aus. Ne? Und dann kam unser damaliger Pastor mit ein paar anderen vom Kongressveranstalter von Willow Creek, wer es kennt, im Auto vorbei, hat angehalten, hey, du besoffener Rollstuhlfahrer, was machst denn du hier? Also ich hatte keinen Alkohol zu dem Zeitpunkt, aber alle von unserer Kirche fanden es witzig und die Leute von Willow Creek, die waren völlig entsetzt, weil sie nicht wussten, dass sie uns kennen, zum einen, und zum anderen, wie man so mit einem Rollstuhlfahrer sprechen kann. Aber ich finde es eigentlich ziemlich cool.
Du hast gerade so charmant gesagt, du bist da in der Gemeinde, in der G5-Gemeinde da im Rebland, aber du bist nicht nur in dieser Gemeinde, sondern effektiv bist du gerade Gemeindeleiter.
Jupp, erwischt.
Genau. Okay, aber du bist nicht immer im Rollstuhl gesessen.
Ja.
Es gab auch ein Leben davor und wir wollen jetzt einfach noch mal ein bisschen zurückgehen und dann noch mal auch das Geschehen so ein bisschen aufrollen. Du bist aufgewachsen im Markgräflerland, also schon da unten Richtung Basel, Richtung Schweizer Grenze. Kommst aus einem traditionell kirchlichen Elternhaus, hast Elektriker gelernt und bist dann irgendwann so im Teenageralter bewusst Christ geworden.
Du hast deine Nachforschung gut gemacht, ja.
Ja, genau. Und kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie das war mit dem Christwerden?
Ja, also es war in der Situation, ich war 17 Jahre alt, nicht die stabilste Phase im Leben eines Jungen. Und in dieser Situation waren meine Freunde für mich eigentlich das Wichtigste. Meine Freunde, die waren, man könnte fast sagen, Gott. Also sie, ja, eigentlich waren sie schon fast die oberste Autorität in meinem Leben. Und wir waren da als Mitarbeiter bei einer Jugendfreizeit dabei. Und an einem Abend hat mich ein Freund vor der ganzen Gruppe bloßgestellt. Und zwar nicht nur irgendein Freund, sondern mein bester Freund. Und das hat mich damals massiv aus der Bahn geworfen. Zumal da auch ein paar Mädchen dabei waren, wo ich eine sehr nett fand. Und vor allem einfach so entblößt zu werden, das war, fand ich gar nicht witzig. Und das hat mich, das war nicht nur so mal, ja, das war jetzt nicht nett, sondern das hat mir, eben weil mir meine Freunde so wichtig waren und weil ich ihnen total vertraut habe, hat mich das extrem aus der Bahn geworfen. Und dann hat eine Freundin eigentlich das einzig Richtige gemacht, als sie mich dann irgendwann gesehen hat, irgendwo in einem, hinter der Küche in so einer Ecke zu sitzen, kam sie und hat gesagt, hey, ich glaube, ich kann dir gerade nicht helfen, aber hier hast du meine Bibel, vielleicht bringt's ja was. Und oder ich habe es ja sogar gesagt, Gott kann dir helfen. Und ich habe die Bibel aufgeschlagen und habe die Weihnachtsgeschichte gelesen. Also einfach so blind aufgeschlagen war dann die Weihnachtsgeschichte. Und die meisten von uns kennen die, aber für mich war die, und ich habe die auch schon gehört natürlich, x-mal jedes Jahr, mindestens einmal. Und, aber als ich sie dann gelesen habe, ist mir bewusst geworden, was da passiert ist, nämlich dass Gott, der es eigentlich super gut hatte im Himmel, auf die Welt kam in totalen Schlamassel und viele Erniedrigungen, vieles Ungutes durchlitten hat auf dieser Welt, um uns wieder diese Beziehung anzubieten und zu sagen, hey, du kannst mit mir leben. Und in dem Moment stand mir das so klar vor Augen, obwohl es mir keiner erklärt hat, einfach nur aufgrund von Lesen der Weihnachtsgeschichte, habe ich gesagt, Gott, wenn das stimmt, dann will ich mit dir leben. Und was für Konsequenzen das hat, hatte ich in dem Moment überhaupt keine Ahnung von. Genauso wie es wahrscheinlich, ja, ihr keine Ahnung davon hattet, was es bedeutet, heute Morgen hier zu sein, weil ich nämlich auch vor, euch heute Morgen alle Ausreden zu nehmen, aber dazu später. Also, wer jetzt noch weiter mit seinen Ausreden leben will, darf gehen. Nee, nee, aber für mich war das so ein Moment, wo ich eine gute Entscheidung getroffen habe, die mein Leben völlig auf den Kopf gestellt hat, in einer Weise, wie ich es nie hätte erahnen können.
Und dann kam irgendwann, ein paar Jahre später, der 16. Mai 1999. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich an diesem Tag gemacht habe. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber du weißt es ganz genau, was an diesem 16. Mai 99 passiert ist.
Genau. Ich habe mit einem Freund telefoniert und wir haben überlegt, was wir am Abend machen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir gehen zusammen zu einem Abendgottesdienst, zu einem Open-Air-Gottesdienst, war da in der Nähe von verschiedenen Kirchen in unserer Gegend. Und weil es schönes Wetter war, habe ich gesagt, hey, weißt du was, ich hole dich ab mit dem Motorrad. Und dann fahren wir da zusammen hin, haben wir schon keine Parkplatzsuche und so. Und macht da auch ein bisschen mehr Spaß. Und dann habe ich meine Jacke angezogen, meinen Helm genommen, einen zweiten Helm für meinen Kollegen. Also den einen habe ich mir aufgesetzt, den anderen so an den Arm. Und dann bin ich losgefahren. Und das Nächste, was ich mich wirklich selber erinnern kann, war dann 3 Tage später das Aufwachen, das zweite Aufwachen. Aber dazwischen gibt es noch einen Polizeibericht und ein paar Erzählungen von Eltern und Ärzten. Also was passiert ist, ich bin gefahren auf einer Landstraße, relativ kurz nach unserem Ort schon. Da ist so eine, also die Landstraße kreuzt da eigentlich eine Autobahnausfahrt. Also da kommt eine Autobahnausfahrt. Dann ist die Landstraße und dann geht es auf der anderen Seite auch wieder weiter, also wirklich so eine Kreuzung. Und an dieser Kreuzung stand eine ältere Dame mit dem Auto. Ich kam angefahren, also die stand schon und als ich vorne dran war, ist die losgefahren, weil sie mich einfach nicht gesehen hat. Die hat mich einfach übersehen, weil ich so hinter ihrem Holm war, so vom Auto. Und in dem Moment ist sie in mich rein, hat mich einfach nur umgeschuckt. Ich hatte keine Chance zu reagieren. Und dann bin ich gerutscht auf diesem zweiten Helm, bin über den Asphalt gerutscht und dann war der Straßenrand die Bremse und die hat mir die Wirbelsäule zertrennt und eben seither bin ich querschnittsgelähmt. Ich war dann, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, gab es noch nicht viele Handys, aber es kam jemand mit einem Handy, hat rechtzeitig den Notarzt angerufen, kam Hubschrauber, habe ich in die Klinik gebracht, wurde dann operiert und wie ich später erfahren habe, war das wirklich schon das erste große Wunder, was ich erlebt habe, dass ich überhaupt überlebt habe. Denn am Ende meiner Reha-Zeit, ich springe mal kurz nach vorne, da hat eine alte, erfahrene Physiotherapeutin beim Schlussgespräch, haben die Röntgenbilder da hingehängt und da habe ich nur mitbekommen, wie die zu einem Kollegen sagt, Moment, das sind die falschen Röntgenbilder, der mit den Röntgenbildern lebt ja wohl nicht mehr. Also das war wirklich so eine massive Wirbelsäulenfraktur, dass es normal eigentlich nicht ist, dass man überlebt. Aber glücklicherweise war es so. Und ich bin dann nach anderthalb Tagen oder so schon mal aufgewacht, nach der Operation, bin aufgewacht. Und daran kann ich mich nicht erinnern, aber ich habe erfahren, dass ich es nicht wahrhaben wollte. Ich wollte aufstehen, ich hab getobt dagegen und bin dann wieder zurückgefallen ins Koma. Oder sie haben mich versenkt, das weiß ich nicht. Und auf jeden Fall bin ich dann nach drei Tagen wieder aufgewacht. Und das war dann ein ganz besonderer Moment, weil in dem Moment habe ich sofort realisiert, was los ist. Ich habe meine Beine gefasst, daran kann ich mich erinnern. Und ich hatte diese Stimme in meinem Herzen, die sagt, es gibt eine gute Zukunft für dich. Und ich denke, das war Gottes Reden, weil wie soll man selber auf die Idee kommen in dem Moment, dass es eine gute Zukunft gibt. Aber für mich war das voll spannend, weil ich wollte dann diese gute Zukunft kennenlernen. Und das hat mich extrem motiviert, dann durch die ganzen ersten Jahre.
Wie hat deine Familie dich aufgefangen, deine Freunde, wie haben die reagiert?
Manchmal denke ich zurückblickend, für die war es wahrscheinlich härter als für mich. Vor allem für meine Eltern war das, glaube ich, schon ziemlich krass. Und auch Freunde haben mir das dann irgendwann erzählt, dass die ersten Besuche für sie echt hart waren. Sie hatten Angst, mir zu begegnen. Gleichzeitig sind sie eigentlich immer ermutigt rausgegangen. Also weil ich irgendwie eine Hoffnung und eine Lebensfreude in mir hatte, waren die Begegnungen grundsätzlich positiv. Trotzdem, wenn man da jemanden sieht, der sich nicht mehr bewegen kann, ich lag wirklich die erste Zeit nur waagerecht, konnte und durfte mich überhaupt nicht bewegen. Das war schon erstmal, wenn man jemanden nur aktiv und voller Energie und Kraft erlebt, den dann so zu sehen, war, glaube ich, keine angenehme Begegnung. Aber die haben mich besucht, sie sind immer wieder gekommen. Zimmerkollegen von mir haben sogar behauptet, ich würde im Paradies leben. Das kann nicht anders sein, weil da gibt es nur hübsche Mädchen.
Genau. Du hattest dann aber eine lange Zeit der Rehabilitation, der Rekonvaleszenz. Du warst dann auch in einer Reha-Klinik. Du musstest dein neues Leben irgendwie doch lernen. Das ging über mehrere Monate. Aber dann hast du dich relativ schnell dafür entschieden, ich sag's mal, ein normales Leben führen. In der Zeit habt ihr die G5-Gemeinde gegründet, mit anderen zusammen, auch eine ganz spannende Geschichte. Und was ich aus unserem Gespräch noch in Erinnerung habe, das würde ich gerne, dass du das erzählst hier unserer Gemeinde. Du hast da so einen Männerputzdienst gegründet. Das muss ziemlich cool gewesen sein.
Ja, also Putzen ist ja Männerarbeit, oder? Na klar. Also bei uns war das tatsächlich so. Also wir hatten im Business eine spezielle Situation. Wir haben die Gemeinde gegründet auf einem Bauernhof mit einer Strausi. Ich weiß nicht, ob das Konzept von Strausi hier so bekannt ist. Besenwirtschaft vielleicht schon eher. Genau, also immer so ein paar Monate im Jahr war da ein Restaurant geöffnet. Und wir haben in denselben Räumen, die haben wir auch für die Kirche genutzt. Wir haben da Kindergottesdienst gemacht im Bauernladen und in der Lagerhalle waren dann unsere normalen Gottesdienste wie jetzt hier. Und irgendwann kam die Gemeindeleiterin auf mich zu und hat gesagt, Herr Armin, wir müssen das irgendwie mit dem Putzen hinkriegen. Am Sonntagmorgen ist es einfach nicht, sieht es nicht gut aus. Und es gibt eigentlich nur zwei Varianten. Entweder wir finden ein Team, was am Sonntagmorgen ganz früh putzt oder am Samstagabend ganz spät. Und die Frage war eigentlich implizit, könntest du dieses Team aufbauen? Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Also die Frage, früh oder spät, ist schon mal total klar. Ich stehe nicht gern früh auf, also muss es spät sein. Und das heißt, wir haben uns abends getroffen und ich habe tatsächlich gesagt, nur Männer. Wir müssen es irgendwie exklusiv machen. Das war mir in dem Moment klar. Und so haben wir uns, abends putzen kann ja jeder, aber nee, wir haben uns gesagt, wir machen es abends und haben wir uns so meistens haben wir uns vorher schon getroffen, haben irgendwie einen Film angeguckt oder so und dann sind wir zusammen dahin, so 11, haben angefangen zu putzen, haben dann so einen nahtlosen Übergang gemacht mit einem Restaurantteam, haben alles in Schuss gebracht, bis 2:30 ging das, dann haben wir noch was getrunken zusammen, meistens ein Gläschen Wein und dann sind wir heimgefahren und tatsächlich wurden auch immer wieder welche von uns angehalten von der Polizei und wir mussten halt ins Röhrchen pusten und wir hatten immer, obwohl wir Wein getrunken hatten, immer 0,0 Promille.
Genau. Du meinst, das war das umgekehrte Wunder dann oder wie? Wein in Wasser oder?
Also es gibt ja auch diese Toilettenreiniger 0,0, wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Ja, also ich wusste ich, aber tatsächlich war das so und da ist eine Gruppe entstanden, das war richtig cool, wir hatten in der Zeit 2 Gottesdienste, da war dann auch Ehrenkodex, dass man wieder im ersten Gottesdienst ist am Morgen und da saßen wir dann alle mit etwas müden Augen, aber irgendwie erfüllt, weil wir waren echt ein Team, wir waren wie eine eingeschworene Gruppe und wir sagen, wir sind das Nachtputzteam und wir machen das zusammen und wir gucken, dass es die Leute am Sonntagmorgen schön haben und hatten auch dann nachts sehr, sehr gute Gespräche und haben uns gegenseitig da weitergeholfen in unseren Lebenssituationen.
Du hast dann Theologie studiert.
Ja.
Warum? Ganz kurz. Und wo?
Ich wollte mehr verstehen, was ich erlebt habe. Ich hatte das schon vor dem Unfall auch vor. Ich wollte Gott besser kennenlernen und ich wollte das, was ich irgendwo... Ja, was Gott mit mir macht und was Gott mit uns in der Welt macht, will ich auch irgendwo besser verstehen und erklären können. Das war so die Motivation. Und so habe ich erst am IGW in der Schweiz mein Bachelorstudium gemacht und später dann nochmal am Buzer-Seminar einen Master dran gehängt.
Du hast da eine Zeit lang in der Gemeindeleitung auch verantwortlich mitgearbeitet. Du hast aber dann in der Zeit auch schon angefangen, Unternehmen selber zu gründen. Du hast irgendwie so ein Unternehmergehen, willst was bewegen. Ein Unternehmen werden wir nachher auch nochmal kurz reinschauen. Und dann kam Esther. Genau. Esther, mit der du jetzt verheiratet bist, magst du kurz die Geschichte erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt und wie euch dann klar wurde, dass ihr miteinander leben wollt?
Also Esther hatte da, glaube ich, mehr Anteil dran als ich, weil die hat gedacht, sie will irgendwann mal heiraten und hat überlegt, wo sie den Mann denn kennenlernt, den sie denn will. Und dann hat sie gedacht, ja, da ist eine Gemeinde, da könnte das sein. Also die Kirche, in der wir unterwegs sind, die ist so ein bisschen unkonventionell unterwegs gewesen, zumindest in der Zeit, ich glaube immer noch ein bisschen. Und dann hat sie gedacht, ja, die Gemeinde könnte auch den Mann anziehen, mit dem ich gerne leben will. Und dann kam zu uns, ist umgezogen dafür, also hat zu der Zeit in Köln gelebt, ist dann noch in ihre alte Heimat wieder gezogen, wo sie auch lange Zeit ihre Jugend verbracht hat. Und dann kam sie bei uns in die Kleingruppe und da gab es erstmal ziemlich viel Ärger zwischen uns. Also weil ich war ganz anders geprägt als sie von der ganzen Erziehung und dann habe ich halt manchmal Sachen gemacht, zum Beispiel Filme gezeigt, die nicht jedes christliche Mädchen sich angucken würde. Einfach, weil sie ein bisschen brutaler waren. So. Aber für mich war das irgendwie nicht so eine große Sache. Und sie konnte nicht verstehen, wie unsensibel ich dann manchmal bin. Und das war ich auch, wenn man ehrlich ist. Und da gab es Diskussionen, aber was uns letztendlich zusammengeführt hat, war nicht die Meinungsverschiedenheit, sondern die Art, wie wir miteinander diskutieren konnten. Wir hatten einen sehr ehrlichen Austausch von Anfang an über ganz vieles, auch sehr tiefe Themen. Und die Art, wie wir kontrovers diskutieren konnten, das hat uns beiden sehr gut gefallen. Und der Rest ist Geschichte. Genau.
Manchmal ist ja dann auch in solchen Beziehungen auch irgendwie so eine Portion Mitleid mit im Spiel. Auch der arme Mann, und um den muss man sich kümmern. Es war aber bei euch nicht so.
Das wäre der erste Ehrengrund gewesen, mich nicht zu heiraten. Ja.
Ja. Genau. Aber die Esther hat, das hast du mir erzählt, die hat dann doch in ihrem Bekanntenkreis jemanden gehabt, auch mit einer Behinderung, ein Paar. Und da hat sie sich sehr ernsthaft auch erkundigt, was das praktisch bedeutet, so im Alltagsleben das stemmen zu müssen. Und das finde ich sehr faszinierend. Die hat sich sehr realistisch auch versucht, ein Bild zu machen, was da auf sie zukommt, was da auf euch zukommt. Und dann war es aber eine ganz bewusste Entscheidung.
Genau. Also einfach das nochmal, um das in Kontext zu setzen. Esther hat sicher nichts gegen Menschen mit einem Handicap. Aber für sie war es genauso wichtig wie für mich, dass man eine Beziehung auf Augenhöhe führt. Und so, dass man sich emotional irgendwo berührt fühlt und jemandem weiterhelfen will, ist ja was ganz Normales, aber es ist, glaube ich, keine gute Grundlage für eine Beziehung. Und das war eben auch für sie in dem Moment so. Aber sie hat einen ehemaligen Kollegen, dessen Frau sie dann einfach angerufen hat. Also der war auch im Rollstuhl, ein Lehrerkollege aus der alten Schule, wo sie mal gearbeitet hat. Und den hat sie angerufen und gesagt, gib mir mal deine Frau, ich höre mal die reden. Und hat einfach alle Fragen gestellt, was damit zusammenhängt. Und so hat sie einfach eine für sich selber nochmal eine andere Entscheidungsgrundlage geführt, bekommen, was bedeutet es denn auch? Weil ja irgendwie, wenn man so verliebt ist, dann schaltet man ja gerne mal so alles Rationale aus. Und ich finde cool, dass sie es geschafft hat, auch diese Aspekte mit reinzubringen. Und dann will ich eine ganze Entscheidung auch für mich treffen zu können.
Und das hat dazu geführt, dass ihr auch jetzt eine Ehe führt, in der ihr beide auch ein recht selbstständiges Leben habt. Also das finde ich einfach klasse. Es ist irgendwie keine Abhängigkeitsbeziehung, sondern ihr habt beide eure Freiräume, eure Aktionsradien, die ihr ausfüllt, auch unabhängig voneinander. Hat mich schwer beeindruckt, das so zu erleben.
Schön. Ja.
Jetzt kommen wir aber nochmal zu unserem Thema. Wir haben jetzt so quasi die Story so ein bisschen gehört, Unfall und wie es danach weiterging. Aber das wirft doch irgendwie schon Fragen auf. Fragen, die dich auch beschäftigt haben, Fragen, die auch uns beschäftigen. Da übersieht eine ältere Frau den Motorradfahrer auf der Vorfahrtsstraße. Und es sind vielleicht, 3 Millisekunden oder so, die da entscheidend sind. Oder eine halbe Sekunde länger warten, es wäre nichts passiert. Ja. Und das entscheidet über ein ganzes Leben. Stellt man sich doch die Frage, wenn das nicht passiert wäre, wenn die Frau ein bisschen besser aufgepasst hätte, wenn nur eine halbe Sekunde später sie aufs Gas gedrückt hätte, dann wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Und ich denke, solche Fragen kennen wir ja auch, vielleicht nicht jetzt bezogen auf so eine Extremsituation, aber wenn ich eine andere Erziehung genossen hätte, wenn meine Eltern nicht sich hätten scheiden lassen, wenn, keine Ahnung, damals mein Chef mich nicht rausgeschmissen hätte, wenn ich doch nur den Partner für mein Leben kennengelernt hätte, dann wäre mein Leben glücklich oder erfüllt. Aber jetzt, und dann fängt so eine Spirale an, und wir haben das Gespräch ja auch überschrieben, die Wenn-Dann-Falle. Da ist man dann drin, wenn und dann, und manchmal findet man da nicht wieder raus. Da verkrallt man sich so in eine Verbitterungskiste. Und das ganze Leben ist bestimmt von diesem Wenn. Und man fährt das, was jetzt möglich ist, vielleicht gar nicht wirklich. Mhm. Frage an dich. Wie ging es dir da, als du an diese Frau gedacht hast, so auf deinem Krankenbett?
Als ich an sie gedacht habe, ganz ehrlich, da habe ich Mitleid empfunden. Und ich habe dann auch Kontakt mit ihr gesucht. Also sie wollte das erst nicht. Sie wäre dem lieber aus dem Weg gegangen. Aber ich habe sie dann irgendwann mal auch besucht. Und wir haben einen Kaffee zusammen getrunken. Und sie hat mir einfach erzählt von ihren Albträumen, wie sie mich immer wieder fliegen gesehen hat vor dem Auto. Und ich glaube, für sie war das eine ganz, ganz schlimme Geschichte, wo sie wirklich nicht viel dafür konnte. Das haben mir dann direkt auch Freunde hinterher bestätigt. Die haben gesagt, sie sind an die Unfallstelle gefahren. Sie wollten es verstehen und haben einfach in die Richtung geguckt und haben gesehen, ja, da verschwindet wirklich ein Motorrad mal ganz leicht hinter diesem, ich weiß nicht, wie man das nennt, daneben, wie heißt es? Hinter der Haarsäule, genau. Also mit ihr gegenüber hatte ich wirklich positive Gedanken, habe dann ihr auch gesagt, hey, ich halte Ihnen nichts vor, wenn es da was zu vergeben gibt, dann vergebe ich Ihnen, also ich habe da wirklich nichts Emotionales gegen Sie. Mhm. Und das war auch ganz tief empfunden so. Natürlich stellt man sich diese Frage, was wäre, wenn? Aber ganz ehrlich, die bringt nichts. Also ich bin wirklich zu dem Schluss gekommen, eigentlich sind mir zwei Dinge klar geworden. Zum einen, diese Frage führt mich nicht weiter. Und das zweite ist, Moment mal kurz, ich hatte vorher auch Probleme. Und das kann man inzwischen sogar wissenschaftlich untersuchen. Es macht eigentlich, also mein jetzt erstmal nach außen sichtbar großes Problem ist für mich emotional wahrscheinlich nicht schlimmer empfunden als Probleme, mit denen jeder Einzelne hier sitzt. Jeder von uns hat irgendwo was, was ihn zwickt. Das ist diese Welt. Sorry, ist so. Also auf dieser Welt laufen Dinge nicht immer rund. Wir hätten das ganz gerne. Und natürlich gibt es auch Situationen, gibt es Phasen, die sind ein bisschen einfacher als andere. Und sind wir mal ehrlich, auch meine Situation ist ja ziemlich komfortabel. Ich glaube mal, wenn man mal weltweit guckt, gehöre ich zu den 0,1% reichsten Motorradfahrern, Rollstuhlfahrern. Ja, nee, also, und dazu muss ich gar nicht wahnsinnig viel Kohle auf dem Konto haben, aber einfach überhaupt dadurch, dass ich jeden Tag was zu essen habe, dass ich mit dem Auto hierher fahren kann, ohne mir irgendwie überlegen zu müssen, wie kriege ich jetzt das Geld für den Sprit zusammen. All diese Dinge, das macht uns wahnsinnig privilegiert. Und in der Situation sind wir alle. Selbst wenn jemand gerade seinen Job verloren hat, ist er immer noch in einer relativ komfortablen Situation weltweit gesehen. Trotzdem ist es empfunden nicht einfach. Und genau deshalb macht es, glaube ich, für uns alle am meisten Sinn, wenn wir uns nicht so viel Gedanken über das Wenn-Dann machen, wo wir keinen Einfluss haben, sondern über die Dinge, die wir jetzt tun können. Und da fängt es nämlich an, jeder von uns kann viel mehr tun, als wir es tatsächlich machen. Ich glaube, kaum jemand von uns, mit mich eingeschlossen, nutzt immer seine vollen Möglichkeiten. Und das kann bedeuten, dass wir einfach den ersten kleinen Schritt gehen, der jetzt gerade möglich ist. Und dieser erste kleine Schritt, der kann ein bewusstes Lächeln am Morgen vorm Spiegel sein. Egal wie verrückt es jetzt klingt, aber das ist auch wiederum erwiesen, wenn wir lächeln, dann geht es uns besser. Also einfach mal zu sagen, eigentlich weiß ich nicht, ob ich dich gerade so mag, den ich hier gerade sehe im Spiegel, aber ich schenke dir jetzt trotzdem mal ein Lächeln. Und es kann ganz viel verändern. Oder ich mache es noch einen Schritt. Also mein Tagesstart, vielleicht hilft das noch, der ist, ich brauche länger als andere. Das heißt, ich muss meistens ein bisschen früher anstehen, um mich anzuziehen und so. Aber ich gehe duschen, ich ziehe mich an und dann mache ich 5 bis 10 Minuten Krafttraining. Ich habe Hanteln, mit denen ich so ein paar Übungen mache und die mache ich jeden Werktag. Heute Morgen habe ich es nicht gemacht. Genau. Aber das ist für mich schon mal so der erste kleine Sieg und dann lese ich ein Kapitel in den Sprüchen und dann geht's los. So, dann gehen wir frühstücken und dann zur Arbeit. Also so, das ist, übrigens die Sprüche eignen sich da sehr gut dafür. Ich bin nicht so gut im Rechnen. 31 Kapitel, weiß man immer, welcher Tag gerade ist. So. Das ist ganz gut. Ich lese die rundum.
Genau. Du hast diese Frau, die den Unfall verursacht hat, du hast sie entschuldigt. Du hast sie auch vergeben, hast gesagt, wenn es was zu vergeben gibt. Aber da ist ja auch noch Gott. Hätte der nicht ein bisschen besser aufpassen können?
Gott hat nicht entschieden, dass ich Motorrad fahre. Das war meine Entscheidung. Womit ich viel mehr zu kämpfen hatte, war tatsächlich, dass Gott mich nicht irgendwann geheilt hat. Das hatte ich immer wieder, weil wer schon mal das Neue Testament aufgeschlagen hat, der liest irgendwie eine Heilungsgeschichte nach der anderen. Und ich habe dann wirklich schon so diese Gespräche mit Gott gehabt, oder habe die manchmal immer noch. Und ich sage, sag mal, für dich ist es ein Schnipp und ich bin gesund. Warum machst du es nicht einfach? Jetzt mal ehrlich. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo das wirklich so eine, schon eher so eine Psalmengeschichte, so ein Psalmengebet war. Also die Psalmen, die haben ja eigentlich immer dieselbe Dramaturgie, ne? Gott, geht's eigentlich noch? Was machst du hier? Was fällt dir ein? Spinnst du eigentlich? Und dann irgendwann, und ich bete dich trotzdem an. So. Das ist eigentlich immer so die Dynamik, die wir lesen in den Psalmen. Und so ein Gebet hatte ich auch. Also ich habe Gott wirklich, es war eine Situation, wo ich meine damalige Verlobte, jetzige Frau, besuchen wollte. Und die ist in die Schweiz gefahren, auf so einer Hütte. Und ich hatte vor, am Wochenende mal kurz bei denen vorbeizufahren und sie zu besuchen. Und gerade als sie ankam, hat sie mir schon direkt eine SMS geschrieben: Du brauchst gar nicht zu kommen, das ist ja so verwinkelt und klein und so. Genau die Art von Häusern, die ich total liebe, aber mit dem Rollstuhl halt völlig unzugänglich. Bleib besser zu Hause. Und dann war diese Situation, da habe ich echt gebeten: Vater, du kannst mich doch einfach heilen, das ist so einfach, warum machst du es nicht einfach? Und irgendwann war ich dann ruhig und dann kamen so ein paar Gedanken und so erlebe ich Gottes Reden, oft, dass einfach Gedanken kommen, die ja, die erstmal von Gott oder überall her kommen können, aber eben gerade so, wenn die Gedanken eigentlich nicht dementsprechend, was ich gern hätte, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendwie Gott dahinter steckt, weil er ja einfach mit einer ganz anderen Perspektive reinkommt. Und er hat mich auf Dinge damals in der Gemeinde aufmerksam gemacht, die ganz klar meine Verantwortung waren. Und irgendwie in Kombination dann auch noch mit ein paar Bibelstellen, die mir dazu dann eingefallen sind, wurde mir dann klar, so diese Antwort von Gott: Ich mach meinen Job, mach du deinen. Und das hat mir in dem Moment nicht unbedingt gefallen. Und wir beten bis jetzt für Heilung. Also das ist auch was, wo ich sage, wenn Gott nicht ganz klar sagt, nein, Armin, ich heile dich nicht auf dieser Welt, so lange beten wir. So, also, und das habe ich bisher nicht so gehört. Deshalb beten wir weiter. Aber von einem positiven Standpunkt aus. Nicht aus einem: Wenn Gott mich jetzt nicht heilt, dann bin ich so ein Armer und dann kann ich nicht leben. Nee, ich nutze die Möglichkeiten, die ich habe, die mir Gott heute anvertraut. Und wenn er mir mehr anvertrauen will, zum Beispiel das Wunder wieder gehen zu können, dann freue ich mich natürlich und nehme es gerne an. Und dann muss ich aber auch damit umgehen können. Ist ja auch manchmal dann eine Herausforderung.
Ja, das beeindruckt mich, Armin, dass du so die Spannung aushältst zwischen diesen beiden extremen Positionen. Auf der einen Seite, Gott kann und wird auf jeden Fall und da muss was passieren in puncto Heilung. Und das andere Extrem, ach, das gibt's doch sowieso nicht und vergiss es. Und so dieses Resignative, wo man sagt, das war vielleicht irgendwelche Geschichten von vor 2000 Jahren, aber mit heute hat es nichts zu tun. Du rechnest damit, dass Gott das kann, du hältst dich innerlich auch offen dafür, aber du verkrampfst dich nicht darauf, was passieren muss und willst dich lieber offen halten für das, was Gott einfach jetzt mit dir tun möchte. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, du hast Unternehmen gegründet. Eines dieser Unternehmen heißt Made in Freedom. Da werden wir gleich einen Trailer sehen, um so ein bisschen einen Einblick zu kriegen, was dir da so am Herzen liegt. Wenn du einen Wunsch frei hast für uns alle, für uns als Gemeinde, Was würdest du so jetzt auch so als Schlusswort aus diesem Gespräch, was würdest du uns so mitgeben?
Stellt euch mal eine Welt vor, in der wir alle weniger jammern und mehr gestalten würden. Einfach das mal ganz kurz. Wenn es uns nach Jammern ist, zu sagen, nee, was würde es in dem Moment heißen, zu gestalten? Und wenn wir das alle machen, dann wird die Welt ein anderer Ort. Und eine kleine Möglichkeit ist eben mit Made in Freedom das zu machen. Das war jetzt eine Tür, die Gott will. Das habe ich als Gebetserhörung erlebt. Ganz kurz die Geschichte dazu. Ich habe bei einem Freiheitslauf mitgemacht, so einen Sponsorenlauf, und habe da meine Runden gedreht. Und die Erlöse dieser Spenden, dieses Sponsorenlaufs, die gingen in Projekte von A21 und International Justice Mission, Organisationen, die sich für die Befreiung von Sklaven einsetzen. Und ich habe meine Runden gedreht und habe gesagt, irgendwann, eigentlich macht das keinen Sinn hier, weil ich bringe ja hier gerade keinen Mehrwert. Fällt dir als Unternehmer nichts Besseres ein, als da Runden zu drehen und Leuten jetzt aus deinem Bekanntenkreis ein paar Cent aus dem Geldbeutel zu locken? Und mir ist nichts Besseres eingefallen, also bin ich weitergerollt in dem Moment. Aber ich habe angefangen, dafür zu beten, und das ist auch ein guter Start, wenn man irgendwie, wenn einem nicht direkt was zum Gestalten einfällt, mal zu beten dafür. Allerdings gefährlich, Gott kann es auch hören, weil tatsächlich ist es so, dass ich dann einige Zeit später jemanden kennengelernt habe, der gerade aus Asien zurück nach Deutschland kam, und der hat mir von der Möglichkeit erzählt, mit Unternehmen die nachhaltige Freiheit von Sklaven zu ermöglichen, nämlich dass die, wenn sie befreit sind, hinterher auch einen Job kriegen. Darum geht es dann auch bei Made in Freedom, werden wir gleich sehen, wie das da funktioniert. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch da einen ersten Schritt machen. Ich habe übrigens auch, vielleicht kann man das einblenden? Vielleicht auch später. Ich habe einen Code für euch gemacht, einen Gutscheincode, dass ihr bei Made in Freedom vergünstigt einkaufen könnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr einfach 10% vergünstigt einkaufen die nächsten 2 Wochen, wenn ihr einfach FEG-B wie Bübling minus 2018 eintippt. FEG-B-2018. Wer will, darf mich auch danach mal fragen. Könnt ihr einfach nochmal drauf gucken.
Aber okay, wir schauen uns jetzt den Trailer an und danach werde ich ein Schlusswort sagen. Aber wir bleiben so lange noch auf der Bühne.
Alles klar.
Früher schloss Prisha manchmal ihre Augen. Sie stellte sich vor, wie sich Glück wohl anfühlt. Die unendliche Freiheit. Für ein paar Minuten entfloh sie so ihrer hoffnungslosen Situation. Prisha wuchs in einem kleinen Dorf nördlich von Kolkata auf. Sie war erst 13, als ihre Eltern bei einem Verkehrsunfall starben. Ihre Großmutter nahm Prisha und ihren Bruder bei sich auf, obwohl sie nur wenig Geld hatte. Zu wenig, um alle mit Essen zu versorgen. Es blieb kein anderer Ausweg. Prisha musste arbeiten gehen. Die Schule war zweitrangig. Es ging ums Überleben. Auf der Suche nach Arbeit geriet Prisha in die Fänge von Menschenhändlern. Sie sperrten sie ein und zwangen sie zur Prostitution. Prisha sank immer tiefer in eine hoffnungslose Leere. Von Tag zu Tag verlor sie ihre Würde, ihre Unschuld und vor allem ihre Hoffnung. Eines Tages betrat wieder mal ein Mann ihr Zimmer. Sie spürte sofort, dass dieser Mann kein gewöhnlicher Kunde war. Er rührte sie nicht an, sondern sprach mit ihr. Er riskierte sein eigenes Leben und half Prisha, den Menschenhändlern zu entfliehen. Prisha war frei. Aber das alleine rettete sie und ihre Familie nicht aus der Armut. Sie brauchte eine Möglichkeit, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Eine Arbeitsstelle in der Textilfabrik von Freeset half ihr aus diesem Dilemma. Erst das rettete sie wirklich aus dem Armutskreislauf. Bei Freeset lernte Prisha T-Shirts zu nähen und zu bedrucken. Sie erhält dort ein faires monatliches Gehalt. Und nicht nur das, Freeset unterstützt sie und ihre Familie auch bei ganz alltäglichen Dingen wie Versicherung, Kindererziehung und gutem Umgang mit Geld. Damit Prishas T-Shirts auch ihren Weg zu dir nach Europa finden, dafür gibt es Made in Freedom. Wir von Made in Freedom kümmern uns um die Organisation, beantworten deine Fragen und sorgen gemeinsam mit Freeset dafür, dass du die passenden Shirts bekommst. Jedes Etikett hat eine Geschichte. Das Etikett von Made in Freedom erzählt eine Geschichte der Hoffnung. Unterstütze mit deinem Shirtkauf Leben in Freiheit.
Ja, Armin, wir erleben dich sowohl in diesem Trailer als auch hier oben auf der Bühne als einen lebensfrohen Menschen, als einen Menschen, der gestalten möchte, der die Möglichkeiten nutzen möchte, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist immer wieder eine Freude, mit dir im Gespräch zu sein. Man fühlt sich durch dich ermutigt, auch herausgefordert, so ein Stück weit selber ab und zu mal die eigene Komfortzone zu verlassen und in die Lernzone zu kommen und ja, auch Gott noch zuzutrauen, dass da noch mehr möglich ist. Vielen, vielen Dank.
Geht mir übrigens auch so. Ihr habt echt einen guten Mann hier, oder? Also, muss man auch mal sagen.